Gut, hier ist Teil 2 der ersten Vorlesung zu Permutationsgruppen und wir sind jetzt schon in Kapitel 3 angekommen, rund um mehrfache Transitivität. Wir haben gerade besprochen, was mehrfache Transitivität überhaupt ist, und scharfe Transitivität und solche Sachen. Und jetzt kommt ein winziges Beispiel dazu, zu den neuen Begriffen. Sym3 wirkt offensichtlich treu auf die Ring 1, 2, 3 in der natürlichen Wirkung. Offensichtlich auch transitiv auf dieser Menge. Sogar zweifach transitiv, sogar dreifach transitiv. Das ist halt der Witz. Die symmetrischen Gruppen wirken immer in ihrer natürlichen Wirkung auf der entsprechenden Menge von 1 bis n n-fach transitiv. Können wir auch mal als Bemerkung festhalten. Sym n wirkt. Immer wichtig, das dazu zu sagen, weil es nämlich auch haufenweise andere interessante Wirkungen gibt. Und die sind überhaupt nicht unnatürlich. Man hat sich schon irgendwie angewöhnt, natürliche Wirkungen zu sagen, wenn man die normale Wirkung als Permutationsgruppe auf der Menge 1 bis n meint. Andere spannende Wirkungen sind dann zum Beispiel sowas wie Wirkungen auf der Menge aller Tupel oder aller Listen bestimmter Längen oder Teilmengen oder was auch immer. So, da gibt es haufenweise spannendes Zeug. Und das wird spätestens dann sehr interessant, wenn man versucht, da Probleme algorithmisch zu lösen und es dann plötzlich darum geht, dass nicht nur die symmetrische Gruppe, sondern auch Untergruppen davon irgendwie interessant auf Listen oder Graphen oder sonst was wirken sollen. Immer alles induziert durch die natürliche Wirkung, aber eben nicht dasselbe wie die natürliche Wirkung. Und da wird es dann für viele Algorithmen spannend. Das wäre eine andere Vorlesung, die ich vielleicht auch mal halten sollte. Okay, aber nicht mehr. Sym n wirkt einfach transitiv auf 1 bis n. Sym, ich mache es jetzt mal sehr konkret. Sym 3 wirkt in der natürlichen Wirkung auf 1 bis 3 nicht regulär. Und dieses natürlich, das ist ja ganz schlecht, wie es da steht. Ich meine nämlich nicht, es wirkt natürlich nicht regulär auf 1 bis 3, sondern ich meine, es wirkt in der natürlichen Wirkung. Ich lasse es jetzt so. Nicht primär. Auf der dazugehörigen Menge 1, 2, 3. Transitiv schon. Das heißt, die Regularität kann nicht deswegen kaputt gehen, sondern sie geht kaputt, weil die Punktstabilisatoren nicht trivial sind. Das liegt daran, dass bei jedem Punktstabilisator neben der identischen Abbildung immer auch eine Transposition findet. Und das heißt, dass die Ordnung 2 haben und nicht Ordnung 1. Na gut. Was ist, wenn wir jetzt die Alt 3 stattdessen nehmen? Ja gut, da sind dann die Transpositionen raus und deswegen sind dort die Punktstabilisatoren wirklich trivial und die Wirkung ist transitiv und mit trivialen Punktstabilisatoren. Also regulär. Alt 3 wirkt in der natürlichen Wirkung auf der gleichen Ebene. Regulär. Dann schauen wir uns doch mal an, wie die alternierenden Gruppen wirken. Im ersten Nenner eine etwas größere Allgemeinheit. Ich habe ja gerade schon gesagt, bei der symmetrischen Gruppe hat man einen hohen Grad an Transitivität, der übrigens auch dann dafür verantwortlich ist, dass man die konjugierten Klassen so schön mit den Zyklentypen in Übereinstimmung bringen kann. Das liegt an dieser hohen Transitivität. Bei der alternierenden Gruppe klappt das nicht mehr ganz so. Das wissen wir. Wir wissen ja zum Beispiel, dass wenn wir von der symmetrischen Gruppe Sym 5 übergehen zur Alt 5, dass sich dann bei den konjugierten Klassen was ändert. Plötzlich gibt es mehr. Und das liegt daran, dass man da eben nicht mehr diese ganz so hohe Transitivität hat. Und das nächste Lemma klärt uns darüber noch ein bisschen genauer auf. Vielleicht sollte ich dazu auch noch eine Übungsaufgabe übernehmen. Liebe Pomerle, fangt mal an, nachzudenken. Während wir dieses Lemma beweisen. N soll jetzt mindestens 3 sein, sodass die alternierende Gruppe Alt N auch irgendwie interessant ist. Und ich behaupte, dass die immer noch N plus 2-fach transitiv ist in ihrer natürlichen Wirkung. Ist also immer noch ziemlich gut. schauen wir uns das an. Das kann man sich ganz leicht hinbasteln. Ich vermute auch, dass einige das schon kennen. Was machen wir? Erstmal nehmen wir uns sozusagen einen Referenztupel her. Das heißt, wir formulieren jetzt in Tupeln. Die Einträge in den Tupeln sollen paarweise verschieden sein. N-2-fach-transitiv heißt, wir gucken uns jetzt Tupel an, die alle bis auf zwei Zahlen, also in den 1 bis N enthalten. Und ein schönes Referenztupel, es gibt zwei, wie ich finde, sehr natürliche Referenztupel, die man da nehmen kann. Das eine geht von 1 bis N minus 2, das andere geht von 3 bis N. So, das sind die ich irgendwie natürlich finde. Man schneidet vorne die zwei ersten Zahlen weg oder hinten die zwei letzten. Dass jedes N-2-Tupel, und jetzt sollte ich da irgendwas tun, um deutlich zu machen, dass ich damit immer Tupel meine, in denen alle Einträge paarweise verschieden sind. Ich werde etwas ausdenken, nicht jetzt, sondern ein Kobold-Arbeitskreis soll sich damit befassen. Für jetzt sage ich einfach, dass jedes paarweise verschieden, PWV, Tupel der Länge n-2 vermöge 1 Elements aus n auf das Referenztupel bei 4 gegebenenfalls und so weiter bis n abgebildet werden kann. Na gut. Und die Idee ist jetzt einfach, und meine Herausforderung wird gleich sein, das kurz hinzuschreiben, aber die Idee ist ganz einfach. Ich schnappe mir irgendeinen Tupel und weiß, dass ich das mit einem Element aus der symmetrischen Gruppe darauf abbilden kann, weil die symmetrische Gruppe ja so unglaublich transitiv ist. Jetzt habe ich da also eine Permutation, die ist möglicherweise selber schon in Alt-N, dann habe ich nichts weiter zu tun, aber falls diese Permutation nicht in Alt-N ist, ja, was mache ich dann? Dann füge ich einfach nochmal die Transposition 1, 2. Dadurch wird aus einer ungeraden Permutation eine gerade. Und da 1, 2 mit diesem Tupel nichts macht, wird dann das Produkt trotzdem noch dieses Tupel auf das andere abbilden. Das ist der ganze Witz. Also brauche ich jetzt dieses beliebige PWV-Tupel. Menge 1 aus Menge n minus 2 aus der Menge 1 bis n. Und sei Sigma aus der symmetrischen Position n so, dass das Tupel 3, 4 und so weiter n von Sigma abgebildet wird auf dieses Tupel der Omegas. Und da schreibe ich jetzt einfach nur noch hin, dass dann Sigma oder 1, 2 verknüpft mit Sigma in Alt-N liegt und es tut. Reicht das als Erklärung, als angeschriebene Erklärung? Möglichkeit 1, Sigma ist selber in der alternierenden Gruppe, dann habe ich jetzt was gefunden, was es wie gewünscht abbildet. Und wenn ich von diesem speziellen N-2-Tupel zu jedem N-2-Tupel komme, dann heißt das ja, dass die Wirkung auf der Menge dieser Tupel transitiv ist. Und das ist das, was wir behaupten. Wenn Sigma nicht selber in der alternierenden Gruppe liegt, dann liegt 1, 2 verknüpft damit in der alternierenden Gruppe und es bildet aber genauso ab, weil wir vorne auf 1, 2 weil das für dieses Tupel da ist, was ich da mal ins Zweite vorgeschaltet habe. Gut, dann haben wir da also immerhin auch eine Info. Und das wird später auch noch sehr wichtig sein, wenn wir uns später überlegen, warum die großen alternierenden Gruppen alle einfach sind. Dann wird bei der Strategie, die wir dafür benutzen, eine Rolle spielen, wie man hohe Transitivität ausnutzen kann und auch scharfe hohe Transitivität Und uns wird beschäftigen, was wir über Normalteiler von Gruppen wissen, die transitiv oder sogar höher transitiv sind. Denn der Beweis wird dann ja später so laufen, dass wir uns eine große alternierende Gruppe hernehmen und annehmen, dass sie eben doch einen interessanten Normalteiler hat. Und dann kommen plötzlich all diese Sachen hier zum Tragen. Das ist da unser Werkzeugkasten. Stichwort Normalteiler. Darum jetzt im nächsten Jahr. Hier haben wir unsere schöne allgemeine Permutationsgruppe G, die da so rumläuft. Und wir nehmen uns einen nicht-trivialen Normalteiler. Ja, das ist eins meiner Lieblingsargumente, was jetzt kommt. Sei 1 und gleich ein Normalteiler von G, G wie immer. Und das Einzige, was wir jetzt voraussetzen, ist, dass die Wirkung von G auf N per Konjugation transitiv ist. Naja, ganz transitiv kann sie nicht sein, denn ich kann ja das Einzelelement nicht woanders hinbewegen. Aber ich kann mir die von 1 verschiedene Elemente von N angucken. Dann kann ich darauf auf dieser Menge Transitivität fordern. Das ist recht stark, wie wir gleich sehen werden, aber das kommt in der Natur tatsächlich vor. Theorie 1 schon benutzt habe. Wenn ich so eine Raute anmale, dann meine ich die nicht trivialen Elemente. So, sei das transitiv. Und nur damit mir auch geglaubt wird, dass es wirklich in der Natur passiert, wir nehmen mal die alternierende Gruppe Alt4, die hat einen schönen kleinen Normalteiler, der auf dem 4, der aus 1 und der Doppeltransposition besteht und die Konjugationswirkung darauf ist transitiv. Man kann mit den drei Zyklen, die da so rumlaufen, von jeder Doppeltransposition zu jeder Doppeltransposition kommen. Das heißt, dass man da genau das hat. Wenn man das Einzelne wegnimmt, ist die Wirkung transitiv. Wir sehen aber auch, dass das ein ganz besonderer Normalteiler ist. So. Und wir können ja mal kurz überlegen, was aus dieser transitiven Wirkung folgt und was man deswegen erwarten könnte, was da jetzt vielleicht als Resultat steht. Kleiner Hinweis. Bei Konjugation verändert sich die Ordnung nicht. Diese transitive Wirkung führt also jetzt schon mal dazu, dass wenn ich ein Element habe, was nicht das Einzelelement ist, dass ich dann ja von da aus zu jedem anderen Element, was nicht eins ist, in diesem Normalteiler komme. Und deswegen müssen die alle die gleiche Ordnung haben. Das ist irgendwie schon eine ziemliche Einschränkung. Jetzt kommt also das, was ich anschreibe, als keine besonders große Überraschung. Elementar-logische P-Gruppe ist. Ja, und ich sehe schon das erkennende Lächeln, das haben wir doch irgendwie schon mal. Genau. So, dass eine elementar-logische P-Gruppe ist und das Beispiel der I4, was wir uns gerade angeguckt haben, das erfüllt es ja auch. Da haben wir dann eben eine elementar-logische Zahlgruppe. Gut. Das mit der Primzahl, das ist vielleicht jetzt nicht so überraschend, wenn man das, was ich vorher gesagt habe, mit Cauchy kombiniert. Und elementarisch müssen wir es halt noch irgendwie rausfummeln. Und das ist dann später auch so ein Bausteinchen. Genau. Der Normalteiler ist nicht 1, hat also eine Ordnung, die mindestens 2 ist und deswegen mit der Primzahl teilbar ist. Es gibt dann also ein Element der Ordnung, die diese Primzahl angibt, mit Cauchy und dann haben alle Elemente diese Ordnung, außer dem 1-Element, wegen der transitiven Wirkung. So könnten wir also anfangen. Da n Ordnung mindestens 2 hat, existiert eine Primzahl. Das ist dann auch schon die Primzahl, die ich da meine. Eine Primzahl P in der Ordnung, auch das ist was wir bestimmt in Gruppentheorie 1 schon hatten, dass nämlich, wenn wir die Menge der Primteiler der Gruppenordnung hinschreiben wollen, wir das kurz machen können, indem wir ein kleines Pi nehmen und dann in Klammern die Gruppe hinschreiben. Pi von N ist die Menge der Primteiler der Ordnung von N. So, da gibt es auch wirklich eine Primzahl, weil ja n mindestens zwei Elemente hat. Und dann kommt Cauchy und sagt, und das ist der Geheimnis, ne? Vorhin habe ich gesagt, es wird trotzdem der Zeitpunkt kommen, wo ich irgendwas aus der Algebra zitiere oder irgendwas aus, ja, grob theoretisches Grundwissen, was man halt so weiß, mit Cauchy existiert. Und dann kommt die Voraussetzung mit der transitiven Wirkung per Konjugation und sagt, alle Elemente haben Ordnung P. Aus 1. Nach Voraussetzung haben dann alle Elemente in N ohne 1 Ordnung P. Gut, da ist eine P-Gruppe. Denn wenn es eine andere Primzahl, also wir nehmen die Ordnung von N jetzt mal hier an. Angenommen, es gäbe noch eine andere Primzahl, die Gruppenordnung teilt, dann müsste es ja auch dazu wieder mit Cauchy ein Element dieser Ordnung geben. Gibt es auch nicht. Und deswegen kann die Ordnung von N auch nicht durch noch eine weitere Primzahl teilbar sein. Deswegen ist die Ordnung von N eine P-Gruppe und deswegen ist N eine P-Gruppe. Und Vorsicht, sobald man die endliche Gruppentheorie verlässt, kann man so nicht mehr argumentieren. So, also es gibt unendliche Gruppen, bei denen trotzdem alle Elemente endliche Ordnung haben und solche Späße. Und da müsste man auch mit so einem Argument vorsichtig sein. Aber hier können wir das machen, zum Glück ist alles endlich. Wieder mit Cauchy schreibe ich mal. Wir wissen, was über nicht-triviale P-Gruppen stimmt, haben wir heute wiederholt. Nicht-triviale P-Gruppen haben, ich bin versucht zu sagen, sagen wir es gemeinsam, aber ich glaube, das ist keine sagen wir es gemeinsam Folge. Sondern das ist ein, wir wissen das alle, aber wir sagen das nicht vor. Was wissen wir jetzt über N? N ist jetzt eine nicht-triviale P-Gruppe. Was ist mal das Erste, was wir dann benutzen?
Nicht-triviales
Zentrum. Dankeschön. Und da könnte ich jetzt bestimmt irgendein Lemma zitieren aus dem Wiederholungsteil, das ich mir clevererweise nicht aufgeschrieben habe, aber das kommt gleich. Wir haben Zentrum. Das ist nicht eins. So, wer findet am schnellsten das richtige Lemma? 1,7. In dieser Vorlesung. Ja, haha, aber sowas wie miteinander vertauschbar sein bleibt unter Konjugation erhalten. Wenn ich also jetzt, oder noch besser, das Zentrum ist eine charakteristische Untergruppe. So, G-Wert auf Ende der Konjugation, charakteristische Untergruppen bleiben invariant. In dem Moment, wo ich also hier ein Element aus dem Zentrum hernehme, kann das an der Konjugation nicht daraus bewegt werden. Gleichzeitig ist aber die Wirkung transitiv. Jedes Element kann also dann durch Konjugation mit etwas aus G auf irgend so ein hergenommenes Zentrumselement abgebildet werden, was nicht eins ist. Und dann landet auf einmal alles im Zentrum. Und schon haben wir eine abische Gruppe, in der jedes Element Ordnung 1 oder P hat und das kennen wir als elementarabisch. Fertig. Und wir sehen, wie krass diese Eigenschaft ist, transitiv auf der Menge dieser nicht-trivialen Elemente zu sein. Und irgendwann später kommt das vor, und dann werden wir uns total freuen, dieses Lemma zitieren. K benutze ich als Abkürzung für ist eine charakteristische Untergruppe von. Schön. Jetzt gucke ich mal, ob das vielleicht sogar schon der Zeitpunkt ist, um aufzuhören. Oh nein, mein Zeitgefühl ist völlig im Eimer. Ich denke immer, ich rede stundenlang, aber tue ich gar nicht. Da können wir noch ein Lemma beweisen, wenn wir gerade so dabei sind. Ja, genau. Wir bleiben noch kurz beim Thema. Oder? Ja, wir bleiben kurz beim Thema Normalteiler. Und hier kommt wirklich ein Klassiker. Der Normalteiler ist diesmal regulär. Wir haben irgendeine Wirkung von GF, irgendeine Omega, und wir haben einen Normalteiler. Und diesmal wirkt der auf der ursprünglichen Menge, auf der wir da operieren, regulär. Und dann werden wir gleich eine tolle Korrespondenz feststellen zwischen der Wirkung der Gruppe G auf der Menge der nicht trivialen Elemente des Normalteilers, Stichwort vorheriges Lemma, und der Wirkung des Punktstabilisators, oder eines Punktstabilisators, auf der Menge der anderen, der nicht stabilisierten Punkte. Und das ist eine super tolle, sehr praktische Korrespondenz, die wir da sehen. Lemma 3-4. Und so explizit ausformuliert ist es auch nicht immer überall zu finden. Wenn man es später benutzt, dann macht man es auch normalerweise anders und sagt einfach, ja, da gibt es diese Korrespondenz und dann ist allen, die Bescheid wissen, alles klar. Hier schreiben wir jetzt einmal alles explizit hin und das sieht aber schlimmer aus, als es ist. Der regulär auf Omega operiert, G operiert die ganze Zeit auf Omega, da habe ich keine weiteren Einschränkungen, aber in dem Moment, wo man hier so eine Untergruppe hat, die regulär wirkt, ist natürlich dann auch die ganze Gruppe G transitiv. Das können wir schon mal im Hinterkopf behalten. Und was noch? Ich glaube, jetzt brauche ich noch einen Punkt. Und deswegen habe ich gerade gesagt, dass jetzt die ganze Gruppe G transitiv operiert. Das heißt nämlich, ist egal, zu welchem Punkt ich nehme. Also schnappe ich mir irgendeinen. So, hier kommt die umgangssprachliche Aussage. Und was ich dann gleich hinschreibe, ist etwas genauer. Ich finde aber wichtig, dass man beides im Kopf hat. Umgangssprachlich ist es jetzt so, dass G auf den nicht-trivialen Elementen von N per Konjugation genauso wirkt, wie der Punktstabilisator G Omega auf der Menge der von Omega verschiedenen Elemente. Und genauso wirken heißt halt sowas wie, wenn das eine transitiv ist, ist das andere auch transitiv. Wenn man bei dem einen irgendwie so eine Bahnstruktur hat, hat man die bei dem anderen auch und so weiter. Also wirklich wertvolle Informationen, dass man da immer so hin und her kommt in der Argumentation. Wie sieht das explizit aus? Da muss man eine Projektion hinschreiben, die einem diese Korrespondenz gibt. Dann gibt es eine Projektion, die nenne ich jetzt mal F, von dem Normalteiler nach Omega so, dass sieht gleich komisch aus, wenn ich das hinschreibe. Egal. Wir kriegen das hin. Es gibt eine Direktion F, derart, dass für alle G aus Omega und A aus dem Normalteiler gilt. Ich muss gleich nochmal gucken, ob das wirklich alles so stimmt mit der Zeichnung. Wenn ich A mit F abbilde, so einmal kurz gucken, ob es Sinn ergibt. Ja, A kommt aus N, das kann ich mit F abbilden. Dann lande ich in Omega, das ist also jetzt ein Punkt in Omega. Und den kann ich natürlich mit irgendwas aus G abbilden. Unter anderem kann ich abbilden mit einem Element aus dem Punktstabilisator, das ist okay. So, das kann ich machen. Und da soll jetzt dasselbe rauskommen, als wenn ich, als wenn ich A, was ja auch ein Gruppenelement ist, mit G konjugiere, G ist auch ein Gruppenelement, das heißt, hier habe ich jetzt plötzlich Konjugation. Und da N ein Normalteiler ist, lande ich dann wieder in N. Ich kann also jetzt darauf immer noch diese Bijektion F anwenden. Das ist immer noch definiert. Und da soll man selber rauskommen. So, müssen wir mal gucken. Hier habe ich das Bild unter F. Und dann habe ich hier die Wirkung von G. Und hier habe ich die Konjugation in G, bei der ich aber wieder innerhalb von N lande und dann kann ich immer noch F anwenden. So, nur zur Orientierung, dass es auch alles Sinn ergibt, was da steht. Und diese Direktion ist genau das, was uns dann die Korrespondenz liefert. Denn hier haben wir ein Element aus dem Punktstabilisator. Und wenn man jetzt hier das 1-Element weglässt und hier das kleine Omega, das fixiert wird, weglässt, dann kriegt man genau diese Korrespondenz, von der ich gerade gesagt habe, dass man die hat. Und alle Eigenschaften der Wirkung übertragen sich von der einen auf die andere Seite. Das beweisen wir jetzt noch. Und dann gucken wir mal, wie schwer das dann ist. Ein klein bisschen Ohr. Vielleicht wäre die Formulierung des Lemmas sogar noch schöner, wenn ich die Direktion einfach hinschreiben würde und dann sagen würde, die hat vorhin gerade gemacht. Nächstes Mal, wenn ich die Vorlesung nochmal halte, mache ich das auch. Hier kommt jetzt die Definition von F einfach zum Beweis. Ich gebe mal was an, was dieses F werden soll. Und zwar. Ja, ich habe doch ein festes Element, oder? Genau, ich habe so einen festen Punkt Omega, den brauche ich jetzt ganz okay. Okay, sei F wie folgt definiert für alle A aus M, sei das Bild von A unter F definiert als das, was rauskommt, wenn ich den Punkt Omega nehme, diesen festen Punkt, und den mit A abbilde. Das geht, weil A ja aus dem Normalteil M kommt, der liegt in G und wir haben da eine definierte Wirkung, also habe ich da so ein Bild. Ups. Omega hoch A. So habe ich jetzt also diese Funktion, diese Abbildung F erstmal von N nach Omega. Und jetzt muss ich nachweisen, dass das eine Direktion ist. Dann ist alles schön, denn dann schneide ich einfach bei N das Einzelne raus und bei Omega schneide ich den Punkt klein Omega weg und dann ist alles so, wie wir das behauptet haben. Warum ist es dann klar mit der Einschränkung? Naja, weil in dem Moment, wo ich das Einzelne von N nehme, ich hier bei Omega selber lande. Das heißt, 1 geht auf Omega und deswegen ist es okay, wenn ich im starken Zielbereich 1 bzw. Omega wegschneiden. Und dann ist die Einschränkung auf den Rest immer noch in Direktion. Ich hatte gerade noch irgendeinen anderen Kommentar im Kopf. Den habe ich aber leider jetzt vergessen. Ach so, haha. Regularität heißt auch immer, dass man die Mächtigkeit von Omega plötzlich als Teil der Gruppenordnung. Das ist auch oft eine wichtige Info. Da reicht natürlich Transitivität schon mal. Okay. Ja, machen wir das doch einfach. Ich habe schon gesagt, dass wir dann fertig sind, weil wir es so einschränken können. Und dann kann man jetzt einfach so ganz stumpf sowas wie Injektivität nachrechnen. Wir nehmen also, so wie ganz am Anfang, wir nehmen uns einfach zwei Elemente, die das gleiche Bild unter F haben. Und gucken wir. Dasselbe ist wie scharfe Transitivität, gibt es nur ein Element, das Omega so abbildet, wie A das tut, nämlich A. Also müssen A und B gleich sein. Ich könnte jetzt den Umweg gehen und nochmal zeigen, ja, A mal hier für das 1 lässt dann Omega fest und die Punktstabilisatoren sind dann trivial. Aber viel schöner ist, wenn ich diese Bemerkung von vorhin verwende, dass Regularität dasselbe ist wie scharfe Transitivität, dann ist das nämlich sofort klar. Überlegen der Polarität von N, Stichwort gleich scharfe Transitivität. Ist dann aber okay, dann brauchen wir noch die Subjektivität. Da könnte man jetzt auch wieder zu Fuß vorgehen, aber es gibt einen kleinen Trick, den kann man verwenden. Okay, ich erzähle mal, wie der funktioniert. Normalerweise benutze ich den, wenn ich von einer endlichen Menge in sich selbst abbilde. Wenn ich von einer endlichen Menge in sich selbst abbilde und die injektiv ist, ist sie automatisch auch Surjektivität. Das ist eine Kennzeichnung endlicher Mengen. Das funktioniert auch, wenn man von einer endlichen Menge in eine gleichmächtige endliche Menge abbildet. Wenn wir also zeigen, dass n und Omega die gleiche Anzahl an Elementen haben, dann reicht die Injektivität und die Surjektivität folgt daraus. Und das ist jetzt der Witz, dass wir uns das angucken. Und ein Teil des Arguments ist das, was ich gerade gesagt habe, nämlich dass die Regularität dazu führt, dass man die Mächtigkeit von Omega irgendwie da reinkriegt in unseren Informationsfluss. Das möchte ich jetzt einmal kurz machen. N wirkt regulär, deswegen ist der Stabilisator von Omega in N trivial. Über den Stabilisator in G wissen wir nichts, aber in N ist er trivial. Und jetzt liefert unser übliches Bahnlänge gleich Stabilisator-Index-Ding. Das schreibe ich mal so hin, auch wenn es ein Komma und ein Komma dazu gibt. 1 Punkt irgendwas Teil, ich möchte sagen C. Das liefert jetzt, dass man, also nochmal, n ist regulär, also insbesondere transitiv. Und das heißt, auf der einen Seite von Bahnlänge gleich Stabilisatorindex steht die Bahnlänge von dem kleinen Omega unter n und das ist die Länge, also die Mächtigkeit von ganz Omega. Und dann steht auf der rechten Seite ja eigentlich der Index des Grundstabilisators, der jetzt aber langweilig ist. Und so sehen wir, dass Omega und n gleich mächtig sind. Und deswegen greift jetzt mein Argument von vorher, aus der Injektivität folgt die Surjektivität. Ja, wunderbar, dann haben wir dieses Lemma gezeigt. Fast, wir haben jetzt eine Projektion. Was da aber auch noch steht, ist, dass diese Bijektion irgendeine schöne Eigenschaft hat. Hier, diese Verträglichkeit. Die gucken wir uns jetzt auch noch an. Nehmen wir jetzt A aus N und wie war das? B aus dem Punktstabilisator. Und dann rechnen wir da einfach mal los. Das kann doch eigentlich nicht so schwierig sein.
Ich fange mal auf der linken Seite an.
Nee, die möchte jetzt nicht mehr. Linke Seite heißt A hoch B. Gut, was benutzen wir? Fangen wir doch mal an mit der Definition von F. Die Definition sagt uns, dass A abgebildet mit F dasselbe ist wie Omega unter A. So, und das bilden wir dann jetzt mit G. Dann kommt der Taschenspielertrick. Taschenspielerinnen-Trick in diesem Fall. Und zwar hänge ich jetzt hier eine nahrhafte 1 hin. Ich bilde Omega mit 1 ab, dann bleibt es Omega und die 1 schreibe ich als G, G minus 1. Und danach kommt dann A und dann kommt G. So, dann darf ich das irgendwie ummodeln und sehe dann, dass Omega mit G abgebildet wird, was nichts macht, denn G ist ja ein Punktstabilisator von Omega. Und dann bilde ich danach noch mit diesem Element ab. A hoch G ist das. Das ist also Kombination in der Gruppe. Hier kommt jetzt das G aus Omega zu tragen und dass man hier so hin und her tüdeln darf. Da benutze ich die ganze Zeit, dass die Gruppenwirkung verträglich ist mit der Verknüpfung innerhalb der Gruppe. Dann steht da jetzt Omega. Omega abgebildet mit AOG. So, dieses Gruppenelement soll jetzt dieses Omega abbilden. Okay. Wie war das mit der Definition von F? Man nimmt das, was oben an dem Omega dran steht, und dessen Bild unter F ist das Bild von Omega darunter. Also ist es doch, glaube ich, hier AOG und das ganze andere Bild mit F nach Definition. Und dann sind wir fertig. Wenn da steht Definition, meine ich die Definition von F. Und das war's schon. Und wir haben einfach nur diesen kleinen Trick hier benutzt. Und das G aus dem Schnittsatz aus. Ja, damit haben wir jetzt eine Definition. Wir können also in Zukunft munter Infos hin und her schieben, wenn wir einen regulären Normalteil haben.
Prima. Da als nächstes wirklich ein neues Thema kommt, glaube ich, dass es eine gute Idee ist, hier zu unterbrechen. Ich muss mal kurz in mich gehen. Ja, als nächstes kommt etwas, was für manche Leute eine Wiederholung ist. Wir reden über Partitionen und über Blöcke und über Primitivität. Und dann fangen wir an, Eigenschaften von primitiven Gruppen zu beweisen, beziehungsweise Kriterien zu überlegen, wann Gruppen primitiv sind und so. Und ich glaube aber, das können wir besser so alles geschlossen in der nächsten Vorlesung machen. Deswegen möchte ich den Vorlesungsteil jetzt beenden und aber darum bitten, dass wir noch kurz 5 Minuten zusammenbleiben für Orga-Kram. Dankeschön.